Wir kommen heute zu dem vierten Heilszeitalter, und zwar von Mose bis David. Wir haben gesehen, wie das dritte Heilszeitalter ganz nach Schema, ganz nach göttlichem Design mit Gericht aufhörte. Und dieses Gericht war die Tatsache, dass Gott das irdische Volk Gottes in Ägypten in die Hände der Ägypter fallen ließ, die sie versklavten und furchtbar unterdrückten. Das war Gottes Gericht über diesen Niedergang im dritten Heilszeitalter, der dazu führte, dass die Nachkommen der Großfamilie von Jakob, die in Goshen, im Nildelta, zu einem Volk herangewachsen waren, sich den Ägyptern so angepasst haben, dass sie deren typischerweise tierköpfigen menschlichen Gestalten von Göttern verehrt haben. Aber in der Not, so sagt es Psalm 81, schrie dieses Volk zu Gott und er antwortete. Und so kommen wir zum vierten Heilszeitalter. Gott greift ein und richtet die Ägypter durch die 10 Plagen, was zum Zusammenbruch des ägyptischen Reiches damals führte. Das war übrigens in Übereinstimmung mit dem Bund von Abraham. Denn bereits im Zusammenhang mit der Berufung Abrahams aus Ur in Chaldäa hatte Gott angekündigt in 1. Mose 12, Vers 3, wer Israel segnet, wird selber gesegnet werden. Wer Israel flucht, dem wird Gott fluchen. Und so kam Ägypten unter den Fluch Gottes. Aber das bedeutete für Israel Erlösung. Gott berufte Mose, um Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen, zu befreien. Das Volk wurde in die Sinai-Wüste gebracht und dort, ganz nach Schema, am Anfang eines neuen Zeitalters, schloss Gott einen Bund mit Israel, mit dem irdischen Volk. Da beginnt etwas ganz Neues, eine ganz neue Hausordnung. Ich erinnere nochmals an das Wort Oikonomia, was Hausordnung, Hausgesetz oder Dispensation meint in Epheser 1, Vers 10. Und hier haben wir eine neue Hausordnung. Gott hat auf dieser Erde ein eigenes Volk, das sein Volk ist. Das irdische Volk Israel. In Verbindung mit der Gabe des Gesetzes am Sinai gab Gott Anweisungen zum Bau eines transportablen Tempels, der Stiftshütte. Und im Zentrum dieses Tempels, dieses transportablen Tempels, im Allerheiligsten, in der Bundeslade, da waren die 2 Tafeln mit den 10 Geboten, die dieses Gesetz, das Gott eben im Zusammenhang mit diesem Bund mit Israel übergab, zusammenfasste. Und wir sehen, Mose segnet Israel. 2. Mose 39, Vers 43. Und da sehen wir auch wieder ganz nach Schema. Ein neues Zeitalter beginnt mit einem Bund Gottes und mit Segen. Ich lese aus 2. Mose 39, den Vers 43. Und Mose sah das ganze Werk, und siehe, sie hatten es gemacht, so wie der Herr geboten hatte, also hatten sie es gemacht. Und Mose segnete sie. Es folgte die Wüstenwanderung und danach, nach 40 Jahren, die Landnahme. Und auch da sehen wir am Anfang dieses Zeitalters Segen Gottes. In Josua 21, 43 bis 45 wird uns berichtet, wie der Segen Gottes über Israel kam. In dieser Anfangszeit des vierten Heilszeitalters. Das war also dieser wunderbare Anfang. Aber wir haben das wiederholt gesehen, der Niedergang, der danach erfolgt, konnte sehr, sehr früh einsetzen. Und so war es auch hier. Nämlich bevor Israel die Tafeln des Gesetzes, die Gott zuerst vom Berg Horeb herab mündlich verkündigt hatte, und es gab das Einverständnis von Israel dreimal, man kann das lesen, 2. Mose 19 und folgende, dreimal sagt Israel, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Es war ein zweiseitiger Bund. Aber noch bevor sie diesen Bund schriftlich bestätigt mit den zwei Tafeln in Händen hatten, brach Israel den Bund. Und zwar mit der Sünde des goldenen Kalbes. Was übrigens nichts anderes war als die Weiterführung des Apis-Stierkultes aus Ägypten. Furchtbar. Und wir haben ja schon ganz am Anfang gelesen aus Jeremia 31,31, wo von diesem Bund am Sinai gesprochen wird und Gott sagt, ich habe mich mit ihnen verheiratet. Also dieser Bund am Sinai war ein Ehebund Gottes mit Israel gesehen als Frau. Aber wie ist das eigentlich im Schweizer Recht? Über das Deutsche könnt ihr mich dann aufklären. Wenn man heiratet, in welchem Moment ist man verheiratet? Dann, wenn Mann und Frau vor dem Standesamt sagen, ja, oder dann, wenn sie unterschrieben haben. In der Schweiz ist die Ehe vollzogen mit der mündlichen Erklärung vor dem Standesamt. Und die Unterschrift ist die schriftliche Bestätigung des bereits vollzogenen Ehebundes. Also in dem Moment, ich sagte zuerst ja. Und dann Miriam, jo oder ja. Und dann war die Ehe vollzogen. Wirklich feierlich. Und so war das auch hier. Dieser Ehebund war vollzogen, als Gott mündlich verkündigt hatte und Israel bezeugt hatte, alles, was der Herr gebietet, wollen wir tun. Es war ein klar zweiseitiger Bund. Und das ist sehr bedeutsam. Darum hat Gott auch zwei Tafeln gegeben. Ich war, wenn wir Verträge abschließen, dann gibt es diese Verträge in zwei Exemplaren. Und diese beiden Exemplare wurden in die Bundeslade, in den transportablen Tempel hineingelegt als Zeugnis dieses Bundes. Darum werden die 10 Gebote auch wiederholt genannt, zum Beispiel in 2. Mose 25, das Zeugnis. Also noch bevor sie dann die schriftliche Bestätigung hatten, wurde die Ehe schon gebrochen durch diesen Götzendienst mit dem goldenen Kalb. Übrigens, das ist ganz typisch, wenn in der Religion etwas ändert, dann ändert sich auch die Musik. Und übrigens, das Ganze war ja sehr subtil. Aaron sagte vor diesem Fest mit dem goldenen Kalb, morgen ist ein Fest dem Herrn. 2. Mose 32. Und zwar, Herr ist Yahweh. Das ist der Eigenname des wahren Gottes in der Bibel. Das war also nicht einfach so, dass sie nichts mehr von dem Gott der Bibel wissen wollten, aber es wurde alles ein bisschen verändert. Und er wurde identifiziert mit Apis in Ägypten. Das nennt man heute modern Synkretismus, Religionsvermischung. Aber es ist eigentlich gar nicht modern, das ist Schnee von gestern. Das haben die damals auch so gemacht. Und dann, Josua war mit Mose auf dem Berg und dann hörte er diese Musik. Dann sagte er, Mose, es ist Krieg. Nein, das ist nicht Krieg. Das ist nicht Kriegsmusik, das ist Wechselgesang. Aber es tönte wie Kriegsmusik. Und was ist das typisch an Kriegsmusik? Dass jeder Schlag immer genau gleich bleibt und dass man den Rhythmus nicht führt, wie das in der klassischen Musik und eben schon in der jüdischen Musik des Tempels üblich war, entsprechend der Atmung das Tempo eben zu führen, zu verlangsamen, wieder anzuziehen und so weiter, sondern jeder Schlag ist gleich. Dadurch wird das Gehirn und die Aufmerksamkeit runtergefahren. Dadurch wird auch die Hemmnis zu töten wird runtergefahren. Das ist das Typische an Kriegsmusik. Darum war das auch in der Nazi-Zeit so wichtig, diese Marschmusik. Aber es gibt Marschmusik atemrhythmisch und es gibt Marschmusik, da ist wirklich jeder Viertel genau gleich, so dass das so richtig herunterfährt. Ja? Das ist das Typische von Rock- und Popmusik. Jeder Schlag ist genau gleich, wie ein Stahlgitter. Und so könnte man keine klassische Musik machen. Das ist alles kaputt. Und die Gefühle sind nur oberflächlich. Die tiefen Gefühle der Seele kann man nur durch Atemrhythmik, indem man den Rhythmus so führt, wie man in einem Vortrag spricht, ja, oder eben wie man atmet. Nur dann können die tiefen Gefühle eben geweckt werden. Aber das war ja auch nicht nötig. Das sollte eben eine richtige Party für Gott sein. Ja, morgen ist ein Fest dem Herrn und wir lesen da in 2. Mose 32, Vers 6. Und sie standen des folgenden Morgens, folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Ja. Also die Opfer, die Gott ja auch wollte. Brandopfer und Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Oder man kann auch das Hebräische übersetzen mit in Ausgelassenheit gehen zu lassen. Und darum eben diese Musik. Mose, es ist Krieg. Nein, das ist nicht Kriegsmusik. Aber merken wir, Josua sagte nicht, oh Mose, das klingt wie damals nach dem Roten Meer. Das Lied des Lammes, das war so schön, dieses Lied der Erlösung, als wir durch das Rote Meer abgeschnitten von Ägypten in der Freiheit waren. Das war doch so schön. Das ganze Volk hat gesungen. Das klang ganz anders. Ja, eben, Gottesdienst wurde zu einer Party der Ausgelassenheit umfunktioniert. Der Rhythmus hat sich geändert. Das ist ganz typisch, wenn sich der Glaube verändert. Und so sehen wir den Anfang dieses furchtbaren Niedergangs, eine Entwicklung. Und das setzt sich weiter fort mit all dem Ungehorsam während der Wüstenwanderung. Ständig murrt das Volk und lehnt sich gegen Gott und seine Wege auf. Gut, danach werden sie durch Josua ins Land geführt, aber das waren 6 Jahre Eroberung unter Josua, dann starb er. Und es vergingen nur 14 Jahre bis zum ersten Richter. Und die Richterzeit war gekennzeichnet von Abfall. Wir finden im Buch der Richter 7 Abfälle von Gott. Ich habe mal woanders darüber gesprochen, über diesen Abfall im Buch der Richter. Und dann hat sich einer gemeldet, es war ein Kurde, und er wollte wissen, was heißt Abfall? Heißt das Müll? Da habe ich gesagt, nein. Abfall heißt in diesem Zusammenhang ein sich wegwenden vom wahren Glauben. Aber natürlich, das ist auch Müll. Und was ganz typisch war für diese Zeit, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist der letzte Satz im Buch der Richter. Völliger Relativismus. Und man muss sich vorstellen, wie dramatisch das war. Diese Zeit von 450 Jahren, Paulus erklärt das in der Synagoge in Apostelgeschichte 13, Vers 20 in der Predigt. Gott gab ihnen nach diesen 40 Jahren Wüstenwanderung, übrigens genau 40 Jahren, und dann der Landnahme gab er ihnen während 450 Jahren Richter. Aber das war etwas ganz Dramatisches. Beim Bund am Sinai, da erklärte Gott sich als der König des Volkes Israel. Und 2. Mose 19 sagt, ihr seid ein Königreich von Priestern. Und diesem Königreich war Gott der König, der Herrscher. Und Gott wollte also nicht, dass irgendwelche Menschen Könige wären. Gott war der König. Das ist eben eine Theokratie, eine Gottesherrschaft. Und darum, auch in der Richterzeit, wollte Gott keine Könige haben, sondern nur Richter. Richter waren Leute, die mussten, sobald es irgendwelche Probleme gab oder offene Fragen über das Zusammenleben und so weiter, mussten diese Richter erklären, was steht in der Tora zu diesem und diesem und diesem Fall. Und Gott wollte sein Volk, dem er die Bibel gab, ich meine, das war ja etwas ganz Grandioses. Gott gab nicht nur die 10 Gebote als Zusammenfassung der Tora, sondern dann kamen hunderte von weiteren Geboten dazu. Und in dieser Zeit der Wüstenwanderung gab Gott durch Mose die ersten 5 Bücher der Bibel. 1. bis 5. Mose. Ein Volk bekommt die Bibel schriftlich. Das hat es noch nie gegeben. Das ist eine ganz neue Hausordnung. Ein Volk hat ein Buch von Gott. Dieses Volk wird das Volk des Buches, wie die Muslime die Juden nennen. Ja, treffend beschrieben. Ein Volk, das gekennzeichnet ist durch ein Buch, und Gott regiert als König durch dieses Buch. Und wenn alle dem König gehorsam sind, dann hören sie, was in der Bibel steht, und sie tun es. Und dann funktioniert das Zusammenleben. Wunderbar. Dieses Gesetz war, man kann sich das gut merken auf Deutsch, ein Siegel, ein Spiegel und ein Riegel. Ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Denn durch die Tora, damit meine ich jetzt die 5 Bücher Mose, Tora heißt Gesetz oder Weisung mit ausgestrecktem Finger. Durch die Tora machte Gott Israel deutlich, wer Gott ist. Und was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist. Es ist also ein Siegel der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, die Tora. Aber sie ist auch ein Spiegel. Und zwar der tiefer geht als der Badzimmerspiegel. Israel erkannte von der Anfangszeit an, oh, wir haben uns verpflichtet, alles zu tun. Aber eigentlich sind wir gar nicht in der Lage, das zu tun. Und man begann zu realisieren, immer wenn Gott sagt, du sollst, dann merken wir in uns eine Kraft, die will genau nicht. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht, dann merken wir eine Kraft, die genau das will. Und damit hat Gott eben die Sünden der Menschen ans Licht gebracht und auch die Sünde, nach Römer 5, Vers 12 und folgende, diese verdorbene Natur, die wir von dem gefallenen Adam geerbt haben. Schon David sagt im Psalm 51, dass er in Sünde geboren ist. Und das ist nicht einfach eine unberechtigt angehängte Schuld. Nein, das ist eine Natur. Und die merken wir, das ist die Kraft, die uns drängt zum Bösen. Aber eben dieser Spiegel bringt das plastisch ans Licht. Die Sünden und die Sünde wird bewusst gemacht. Und dann ist es eben auch ein Riegel, denn die Tora hat eben dazu geführt, dass Israel als Sklavenvolk, das die Freiheit erlangte, nicht plötzlich in der Freiheit überbordete. Nicht wahr? Das ist das Problem. Wenn man frei wird, dann weiß man plötzlich nicht, wo die Grenzen der Freiheit sind. Und es ist ganz wichtig, ohne die Grenzen der Freiheit gibt es gar keine Freiheit. Dann ist man wieder versklavt. Und die Tora schob also Riegel, sodass Menschen, sogar unbekehrte Menschen, wussten, was richtig und was falsch ist und wie man zusammenleben muss. Und dadurch wurde ein Zusammenleben überhaupt ermöglicht. Aber wir sehen, dieses System der Theokratie, Herrschaft ohne einen menschlichen König, nur durch die Bibel, das funktioniert, solange alle sich der Bibel unterwerfen. Im Prinzip ist ja dasselbe in der Gemeinde. was gilt in der Gemeinde? Nicht eine selbstverfasste Ordnung, auch nicht einfach die Ideen der Ältesten, sondern die Bibel. Ja, die Ältesten können nicht eine Ordnung aufstellen, die nicht der Bibel entspricht. Nur die Bibel. Und wenn alle in der Gemeinde auf die Bibel hören, dann funktioniert das Gemeindeleben. Aber wenn einige sagen, ja, das ist auch gar nicht alles inspiriert, dann geht alles kaputt. Das funktioniert nur dann, wenn alle gehorchen wollen. Aber wir sehen, in der Richterzeit kommt es zu einer Zeit des Relativismus. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Jetzt sehen wir, die Leute, die denken heute, sie sind modern, indem sie sagen, ach so, sie sind Christ geworden. Ja, das ist schön, wenn das sie glücklich macht. Ja, das ist ihre Wahrheit und ich habe wieder eine andere Wahrheit. Aber das klingt so modern, dabei ist es eben auch hier Schnee von gestern. Das haben die damals schon im 2. Jahrtausend vor Christus so gemacht. An jeder Tat, was recht war in seinen Augen, aber nicht nach der Bibel. Und dann haben die Israeliten eben selber gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Es geht gar nicht gut. Die Richterzeit zeigt, es ging gar nicht gut. Und darum entstand der Wunsch, wir möchten kein Spezialvolk mehr sein. Wir möchten nicht diese Hausordnung, da gibt es ein Volk, das direkt von Gott regiert wird. Das hat es ja noch nie gegeben vorher. Und die anderen Völker rundherum, die machen das ja auch nicht. Die haben auch einen, der sagt, was sie tun müssen, und die anderen brauchen gar nicht mehr zu denken. Das ist viel einfacher. Das Volk Israel, da mussten alle denken. Aber es ist einfacher, einem starken Mann nachzufolgen. Und in 1. Samuel lesen wir schließlich, wie das Volk Gott verwirft als König. Ich lese aus 1. Samuel 8, Vers 7. Und der Herr sprach zu Samuel, das ist der letzte Richter am Ende dieser 450 Jahre Periode. Und der Herr sprach zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wir können uns das nicht genug drastisch vorstellen, was das bedeutete. Das war die Verwerfung Gottes als König. Das war die Verwerfung der Theokratie. Und das führt nach dieser traurigen Entwicklung immer weiter runter über diese 7 Abfälle allein im Buch der Richter. Und es geht weiter im Buch 1. Samuel zur Verwerfung Gottes. Und das führt zu einem Ende. Mit Fluch und mit Gericht. Und dieses Gericht wird uns beschrieben in Hosea 13, Vers 11. Und ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Also, Gott richtete Israel, indem er ihnen einen König gibt, der allerdings für Israel zum Verhängnis wird. Saul. Der Mann war einen Kopf größer als alle anderen. Und sie dachten, wir müssen einfach einen starken Mann haben, der größer und stärker ist als unsere Probleme. Dann wird es uns gut gehen. Und wirklich, im ersten Jahr der Regierung von König Saul, da ging es gut. Aber ab dem zweiten Jahr, da begannen die Probleme. Und es wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und schauen wir, Saul war zwar eindrücklich, einen Kopf höher als das ganze Volk, aber das ging nur so lange, bis dann einer kam, der war noch größer. Goliath. 6 Ellen und eine halbe Elle dazu. Das ist die Pointe in 1. Samuel. Die wollen einen mächtigen Mann, der größer ist als die Probleme. Aber es geht nur so lange gut, bis dann einer kommt, der noch größer ist und Probleme macht. Und diese Philister waren eine Katastrophe für Israel. Letztlich wurden sie in einen Krieg hineingeführt durch König Saul, in dem Saul umkommt und Israel total verliert und dadurch auch enormen Landverlust erlitt. Und das war übrigens auch die Zeit, als dann Shiloh, wo die Stiftshütte war, über Jahrhunderte im Land zerstört wurde. Nach strenger biblischer Chronologie 1056 vor Christus. Und interessant ist, dass Israel Finkelstein, ein Archäologe, sehr bekannter Archäologe, der aber die Bibel ablehnt und sie als Märchenbuch bezeichnet, einfach weil er die strikte Chronologie der Bibel nicht kennt. Er hat archäologisch gut gearbeitet, aber in Bibelkunde gebe ich ihm keine genügende Note. Und er hat die Datierung durchgeführt in Shiloh, circa 1050 wurde Shiloh zerstört. Und gemäß der strikten Chronologie, die ich ja zusammengestellt habe, in der nun zum ersten Mal alle Jahreszahlen der Bibel widerspruchsfrei, ohne eine einzige zu korrigieren, vereinigt werden können, 1056. Ja, und 1050 ist ja circa, ja, 20 Jahre hoch, 20 Jahre runter, ist möglich. Also, eine Katastrophe. Shiloh wird zerstört. Der Ort der Anbetung. Israel verliert Land und wird durch die Philister grausam besiegt. Und so endet dieses Zeitalter damit, dass Israels König als Leiche an die Stadtmauer von Beth She'an gehängt wird. Da sieht man den Tell, diesen Zivilisationsschutthügel von Beth She'an, etwas südlich vom See Genezareth. Da haben die Philister ihn aufgehängt. Ein furchtbares Bild. Die Leiche des Königs von Israel an der Mauer der Feinde. Und so endet das vierte Zeitalter mit Gericht. Und sehen wir, die Philister, die waren doch im Gebiet des heutigen Gazastreifens zu Hause und darum herum. Und jetzt, die kommen bis nach Beth She'an. Die haben sich so im Land ausbreiten können. Furchtbar. Aber wir sehen, das vierte Heilszeitalter ging ganz nach Schema. Ein guter Anfang. Gott schließt einen Bund, gibt Segen, aber gleich setzt eine traurige Entwicklung ein, die zum Niedergang führt. Und dieser Niedergang wird so schlimm, dass es schließlich ein Ende fordert mit Gericht und Fluch. Und das ist eben das vierte Heilszeitalter, griechisch Aion, hebräisch Olam. Nun kommen wir zum fünften Heilszeitalter. Und wir wissen, jetzt müsste also wieder ein neuer Bund kommen. Und irgendwie eine ganz neue Epoche mit einer neuen Hausordnung. Und so ist es. Nach diesem König, nach dem Herzen der Menschen, erwählt sich Gott einen Mann nach seinem Herzen. So steht das in Apostelgeschichte 13. Und es ist eine Tatsache, Gott erwählt David als König und verheißt ihm, David, du wirst der Stammvater des Messias werden. Der Same der Frau, den wir ja ganz am Anfang gefunden haben, nach dem Sündenfall, angekündigt von Gott, der Same der Frau soll also über die Linie von König David kommen. Wir haben schon gesehen, das ging über die Linie von Adam und Eva, über Seth, Enosh, Kenan bis Noah und dann über die Linie von Sem, weil Gott der Gott Sems ist, 1. Mose 9. Und so geht das über Sem, 10 Generationen bis auf Abraham. Und da war klar, aus der Linie von Abraham wird der Messias kommen, denn durch seine Nachkommenschaft, durch Abrahams Nachkommenschaft, sollten alle Stämme der Welt gesegnet werden. Und diese Linie geht aber weiter über Isaak, Jakob. Und dann erwählt Gott den Stamm Juda. Schon Jakob sagt in 1. Mose 49, 10, dass der Messias, Shiloh genannt, der Friedebringer, über die Linie von Juda kommen wird. Und jetzt sehen wir, aus dem Stamm Juda wird ein Mann erwählt und eine Familie. Das ist die Familie Davids. Er soll der Stammvater des Messias werden, des Weltherrschers, der am Ende der Tage über die ganze Welt herrschen sollte. Und dabei erwählt Gott gleichzeitig in der Zeit von David Jerusalem als Tempelstadt. David erobert die kananitische Enklave Jerusalem. Ihm wird durch prophetische Offenbarung mitgeteilt, das ist der auserwählte Ort. Mose hatte ja in seiner Abschiedsrede am Ende der Wüstenwanderung in den Gefilden Moabs, also jenseits des Jordans, auf heute jordanischem Boden, gegenüber von Jericho, 8 Abschiedsreden gehalten, die im 5. Buch Mose zusammengefasst sind. Und dort hat Mose die Gebote, wie sie in der Wüste praktiziert wurden, angewendet auf die neue Situation im verheißenen Land. Und da spricht Mose 21 Mal, 3x7 Mal von dem Ort, den der Herr auserwählen wird aus allen Stämmen, um seinen Namen dahin zu setzen. Und er nennt den Ort nie mit Namen. Und darum musste Israel eben in der Zeit der Richter und so weiter eben auf der Suche sein, wo ist dieser Ort, wo Gott schließlich seinen Namen wohnen lassen wird. Und das wird erst geoffenbart, als Gott David erwählt und David Jerusalem erobert. Da wird ihm gesagt, hier ist der Ort, wo dann dein Sohn David, Salomo, soll den Tempel bauen. Den ersten Tempel aus Stein. Ich lese 1. Samuel 13, Vers 14. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Wir sehen, jeder Bund hat so sein besonderes Zeichen. Der Bund mit Adam, sein besonderes Emblem war der Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das Zeichen des Bundes von Noah war der Regenbogen. Und das Zeichen des Bundes mit Abraham war die Beschneidung. 1. Mose 17. Und das Zeichen des Bundes mit Israel war, das müssen wir noch nachschlagen, 2. Mose 31. Jeder Bund hat ein besonderes Zeichen. Und da steht in 2. Mose 31, Vers 16. Und die Kinder Israel sollen den Sabbat beobachten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und der ganzen Welt. Nein, so steht das nicht in Ihrer Bibel. Das wäre eine Fälschung, nicht wahr? Hier steht es, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel, ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Ja, in der Schöpfung hat Gott den Sabbat eingesetzt und er hat geruht. Aber nie hat er das als ein Gebot den Menschen gegeben. Aber jetzt, wo Gott dieses Volk erwählt hatte, gerettet hatte, befreit hatte, da hatte Gott ihnen einen Bund geschlossen mit dem Zeichen, ihr müsst den Sabbat beobachten. Und da sehen wir, wie falsch all diese Leute liegen, die sagen, der Sabbat sei ein universelles Gebot für die ganze Menschheit. Dann hätte er eingesetzt werden müssen im Adamsbund oder im Noahbund. Denn das sind Bündnisse für die ganze Welt. Aber Gott setzt das ein als Zeichen im Sinai-Bund und das ist ein Bund nur zwischen Gott und einem Volk. Das ist gerade die besondere Ordnung, nicht mit allen Völkern. Ein Volk wird erwählt und das muss den Sabbat feiern und das ist das Zeichen dieses Bundes. Aber nun haben wir hier den Davidsbund und das besondere Zeichen ist die Stadt Jerusalem. Es ist die Stadt des großen Königs. Es ist die Stadt, von der man wissen durfte, seit David, hier in dieser Stadt wird einmal der Messias regieren und dann über die ganze Welt. Und diese Stadt ist die Tempelstadt mit dem Berg Zion. Da sehen wir ihn. Der Tempelberg in Ost-Jerusalem wird in der Bibel genannt Zion. Heute nennt man einen Nachbarhügel Zion, aber das ist eine nachbiblische Bezeichnung ab etwa 100 nach Christus. Der biblische Berg Zion ist immer der Tempelberg und ist identisch mit dem Berg Moria. Also, Jerusalem mit dem Tempelberg ist das Emblem für den Davidsbund. Da haben wir doch einen wunderbaren Anfang. Und Gott schließt mit David einen Bund. Das wird beschrieben in 2. Samuel 7. Ein ergreifendes Kapitel. David sitzt vor dem Herrn in seiner Gegenwart. Und Gott schließt diesen Bund mit ihm. Ich möchte dazu lesen aus Psalm 89. Bei mir ist es Vers 3. Je nach Bibelübersetzung ist die Zählung um einen Vers verschoben. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David, meinem Knecht, geschworen, bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Dieser Bund beinhaltet also die Aussage, dass das Königshaus von David nach David weitergehen wird und es wird noch bestehen am Ende der Tage. Am Ende aller Heilszeitalter wird das bestehen. Und zwar dann wird der Messias regieren. Darüber spricht auch Psalm 89 im Weiteren. Aber es gab darin noch einen besonderen Punkt. Und das wird speziell erwähnt in 2. Samuel 7. Gott macht deutlich, deine Söhne, David, werden auf deinem Thron, auf dem Thron des Messias sitzen. Aber wenn sie ungehorsam werden, dann werde ich sie bestrafen. Und es war also möglich, dass Gott schließlich mit Gericht eingreifen würde, um diesem Königshaus ein Ende zu machen. Und wir wissen, das ging wirklich weiter über Generationen hinweg, bis auf Zedekia. Das war der letzte König auf dem Thron Davids. Und dann kamen die Babylonier und haben Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch den Salomonischen Tempel zerstört. Das war eine furchtbare Angelegenheit, denn da kam der Zweifel auf. Und jetzt, was ist mit dem Bund mit David? Wo sind die Verheißungen Gottes an David? Wie kann das sein, dass einmal der Messias noch kommen wird? Aber lange zuvor hatte Jesaja das schon deutlich gemacht, wie das gehen wird. Jesaja 11, Vers 1. Und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais. Und ein Schössling, hebräisch ein Netzer, aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und wenn wir weiterlesen, wird hier das tausendjährige Friedensreich beschrieben. Eine völlig neue Ordnung. Die Tiere werden friedlich nebeneinander leben. Und ein Kind kann bei der Giftschlange spielen und es passiert gar nichts Übles. Hier wird der Messias beschrieben und es heißt, dieser Messias wird kommen aus dem Stumpf Isais. Nicht wahr? Wir müssen das Königshaus von David uns vorstellen wie ein Baum. Und ganz unten war sein Vater Isai, der Vater von David. Aber dieses Königshaus von David sollte gefällt werden. Ab David begann das Königshaus. Dann blieb nur noch der Stumpf Isais. Und das ist das Schlimme. Wenn ein Baum umgehauen ist, alles weg. Aber bei manchen Bäumen, nicht bei allen Arten, gibt es Hoffnung. Plötzlich kommt wieder ein Trieb. Und das ist eben dieses Reis aus dem Stumpf Isais. Der Messias wird kommen, auch wenn dieses Königshaus abgesägt oder abgehauen wird. Und er wird trotzdem am Ende der Tage die Verheißung des Davidbundes erfüllen. Eine gute Nachricht. Und ich habe gesagt, Schössling heißt Netzer. Das ist das Wort, das zum Namen Nazareth geführt hat. Nazareth ist Schösslingen, ja? So kann man das übersetzen. Zweiglingen oder Schösslingen. Und der Nazaräer, das ist eben dieser Schössling aus dem Stumpfe von Isai. Übrigens, hier auf dem Bild sieht man den Millo. Das ist eine gigantische Steinaufschüttung, aber nur die Hälfte wurde ausgegraben. In Wirklichkeit geht die da in der Davidstadt in Ostjerusalem noch weiter runter. Das hat David gebaut. Denn als er das Städtchen Jerusalem eroberte, und zwar lag das auf dem Südabhang des Berges Zion, eine ummauerte Stadt, da hat David diese Stadt erobert, aber es gab keinen Platz für seinen Palast. Und so hat er seinen Palast nördlich an das Städtchen angehängt. Und dort, genau an dieser Stelle, ist der Bergrücken sehr schmal. Und das ist nicht gerade ideal für einen Palast, ja? Und darum hat er diese gigantische Steinaufschüttung gemacht, um noch mehr Bodenraum zu gewinnen für den Palast. Und das hat Elad Matzar, eine Archäologin, in den vergangenen Jahren sehr ernst genommen. Sie hat ganz genau geschaut, wie steht das in der Bibel, wenn David zum Palast ging oder wenn er vom Palast in die Davidstadt runterging. Und da sagt sie, da muss der Palast sein. Und andere Spezialisten haben gesagt, vergiss das, du brauchst hier nicht zu graben, man hat schon Probebohrungen bis runter gemacht, aber Probegrabungen gemacht bis auf den Felsen, da ist nichts. Und sie hat sich gesagt, ja, aber so steht es in der Bibel. Und sie hat Überreste des David-Palastes gefunden. Und das Erstaunliche war eben, plötzlich kamen diese riesigen Steine ans Licht. Und wenn man vertraut ist mit den Steinen in Israel, wenn man die Steine liebt, ja, so steht das in Psalm 102, dass die Knechte des Herrn, die lieben die Steine Zions. Und eben wenn man die Steine Zions kennt, wie normale Häuser gebaut sind, dann sind das kleine Steine. Aber sobald man solche sieht, weiß man, das sind Steine von einem offiziellen Haus von Bedeutung, einem Palast. Und tatsächlich hat man also hier die Überreste von Davids Palast gefunden. Ja, also ein wunderbarer Neuanfang mit Hoffnung und mit einer klaren Sicht auf das Kommen des Messias als König der Welt in der Friedensstadt. Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Aber der Niedergang kommt auch. Und schon im Leben von David, dass dieser Mann nach dem Herzen Gottes mit Bathsheba zu Fall kommt, das ist unglaublich. So furchtbar. Und was dann in seiner Familie geschieht, ein Sohn macht Revolution gegen den Vater. Furchtbar. Aber das Königtum geht weiter. Sein Sohn Salomo führt das weiter, baut den Tempel in Jerusalem, baut die Davidstadt aus nach Norden über den Ophel. Dort hat man übrigens in den letzten Jahren jetzt auch schön die königliche Bäckerei von Salomo ausgegraben und daneben das Wassertor. Wer nächstes Jahr Ende Mai mit mir nach Israel kommen will, es hat noch viele Plätze, den zeige ich das. Und dann rauf bis auf die Bergeshöhe, da hat er den Tempel gebaut. Aber, wir wissen, in der zweiten Hälfte seines Lebens fällt Salomo von Gott ab. Salomo fällt in Götzendienst. Und nach seinem Tod spaltet sich die Nation Israels, die auserwählte Nation, in zwei Nationen und wird dadurch massiv geschwächt. Die 10 Stämme im Norden spalten sich ab vom Haus Davids und nennen sich im Weiteren Israel. Das Haus Davids hat noch die Stämme im Süden, Benjamin und Juda. Und die werden genannt Juda nach dem führenden Stamm. Und Israel, die 10 Stämme, die fallen so von Gott ab. alle Könige im Nordreich sind gottlos. Wirklich furchtbar. Und im Südreich sind nicht alle, aber doch die meisten sind gottlos. Und wenn man liest in Chroniker und in Könige, es ist wie ein Refrain. Von einem König nach dem anderen lesen wir, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Wirklich eine ganz traurige Entwicklung. Aber ich muss doch noch hinzufügen, Jerobeam, der Erste, hat ja im Norden die Macht übernommen und in Sichem seinen Königspalast eingerichtet. Und er hat Israel verführt mit der Verehrung eines goldenen Kalbes, aufgestellt in Dan, ganz im Norden, und in Bethel, im Süden seines Reiches. Und dieser Jerobeam hatte offensichtlich eine Beziehung zu Ägypten. Denn er ist ja Jerobeam, Sohn von Nebat. Und Nebat ist im Ägyptischen der Name für die Göttin Hathor. Und dieser Jerobeam, der Erste, war übrigens ein Feind von König Salomo. Und er musste vor Salomo fliehen. Wo floh er hin? Nach Ägypten. Und nach dem Tod von Salomo kommt er aus Ägypten und führt diesen Kälberkult ein. Ganz in Erinnerung an das goldene Kalb nach dem Auszug aus Ägypten. Und alle weiteren Könige, wir haben hier alle 19 gottlosen Könige vom Nordreich, die führen diesen Kälberkult durch. Generation für Generation. Alle sind gottlos. Hier auf dem Bild sieht man übrigens das ausgegrabene Höhenheiligtum von Jerobeam in Tel Dan. Das hat man gefunden. Auf dieser Plattform war das goldene Kalb. Aber ich möchte doch noch etwas Positives sagen. Im Süden regierte Rehabeam, Salomos Sohn. Und in dieser Zeit, in seinen ersten 3 Jahren, ging er noch den Weg des Herrn. Und da kamen Überläufer. Aus allen 10 Stämmen kamen Leute nach dem Süden und wollten dort wohnen. Sie wollten beim Haus Davids bleiben. Sie wollten bei dem Königshaus, das die messianische Verheißung hatte, bleiben. Und ganz besonders die Leviten. Denn Jerobeam hat ja die Leviten verstoßen aus ihrem Dienst. War nicht mehr nötig. Er wollte ja nicht mehr, dass seine Leute nach Jerusalem gehen. Dann könnten sie ja sich wieder dem Haus Davids anschließen. Nein, die waren unbrauchbar. Und er hat andere Leute aus den 10 Stämmen eben auserwählt, um in Tel Dan und in Bethel diesen Kälbern zu dienen. Und so sind gerade Leviten in großen Mengen übergelaufen, aber auch allen weiteren Stämmen. Man lese 2. Chroniker 10, 11, 12. Das ist Rehabeam. Aber da muss man weiterlesen in der Zeit von Asa. Ich habe rot oder orange bezeichnet die Könige, die eine Umkehr erlebten und eine gewisse Reformation einführten. Und dem ersten dieser Art, Asa, da kamen wieder Überläufer. Das ist 2. Chroniker 15. Von Norden, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen ist. Und wir sehen auch, Josaphat war ein gottesfürchtiger, Joas, Amazia, Ussia, Jotam, dann später Hiskia. Und unter Hiskia kommen wieder Stämme, Leute aus den Stämmen des Nordens nach Süden. Der langen Rede kurzer Sinn. Im Süden waren schließlich alle 12 Stämme vertreten. Unter dem Namen Juda, der führende messianische Stamm. Das heißt also, als Juda in die Gefangenschaft gehen musste nach Babylon, ich greife jetzt schon ein bisschen vor, da gingen unter dem Namen Juda alle 12 Stämme. Und als nach der babylonischen Gefangenschaft die Juden wieder heimkehrten, da kamen alle 12 Stämme nach Hause. Jetzt versteht man auch, warum in der Weihnachtsgeschichte die Prophetin Hanna in Lukas 2, sie war aus dem Stamm Also, die waren 10 Stämmen. Jetzt versteht man auch, warum Paulus vor König Agrippa, Apostelgeschichte 26, sagt, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Er wollte sagen, im Tempel, im zweiten Tempel zu Jerusalem. In dem Tempel, wo der Herr Jesus war. Und jetzt versteht man auch, warum Jakobus seinen Brief an die messiasgläubigen Juden so einführt, den 12 Stämmen in der Diaspora seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr und so weiter. 12 Stämme, die waren alle da, natürlich. Und bis ins Jahr 70 konnte normalerweise jeder auch nachweisen, genau aus welcher Linie er kam. Denn die Geschlechtsregisterarchive waren in Jerusalem konzentriert. Aber im Jahr 70, als die Römer den Tempel zerstörten, da wurde das Archiv verbrannt. Und in der weiteren Zeit haben die meisten Familien eben nicht mehr überliefert, aus welcher Linie sie genau sind. Man nennt alle Juden. Aber eins ist klar, alle 12 Stämme sind darin vertreten. Gewisse Familien haben das bewahrt, gerade solche aus dem Stamm Levi, die haben das weitergegeben. Und in der Zeit, als man Familiennamen einführte, dann haben sie eben diese Familiennamen Levi, Levin, Lewinsky oder Levi, Levi und so weiter, haben sie gewählt. Oder Kohen. Ja, das sind sogar solche, die wissen, wir sind nicht nur aus dem Stamm Levi, sondern aus dem Haus von Aaron, dem hohen Priester, aus dem priesterlichen Geschlecht. Denn Kohen heißt auf Hebräisch Priester. Auch Kohn, Kahn, Kahane, Kogut und so weiter, das sind alles Leute aus dem Haus Aarons. Und es gibt sogar Leute, die wissen noch, dass sie aus dem Haus David sind. Bis heute. Aber die meisten wissen das nicht und man nennt sie einfach Juden. Aber es sind alle 12 Stämme dabei vertreten. Und eine Enttäuschung für die, die dieser Irrlehre anhängen, die mir sagt, ja, die 10 Stämme sind da in Europa zerstreut und eigentlich sind wir alle Europäer sind eigentlich Leute aus den 10 Stämmen und darum solltet ihr den Sabbat halten und so weiter. Das ist Konfusion, Durcheinander pur. Und wir hatten ja diese Tage schon mal was besprochen im Zusammenhang mit Gentests. Heute kann man das so einfach zeigen. Machen Sie einen Gentest. Jupp, Kelte, Germane. Man hat ja bereits erfasst, was ist das durchschnittliche Ergebnis eben von Europäern. Das sind die typischen Haplogruppen dieser Urvölker aus den Japhetiten. Und natürlich werden manche unter Ihnen auch die Überraschung machen, oh, vor 3000 Jahren, das Urvolk war Juden. Ja, aber Kunststück, schauen Sie mal auf Ihre Familiennamen. Wenn Sie Mendelssohn heißen, oder Mohr, oder Moser, oder Mossmann, Mosesmann, ja? Meine Mutter hieß Mosimann. Und Das sind ganz klar jüdische Namen. Und das waren Leute, die sind zum Beispiel im 19. Jahrhundert übergetreten ins Christentum oder im 18. Jahrhundert, um der Verfolgung zu entgehen. Und natürlich, die haben Abstammung, aber die stammen ab von diesen Juden, die ab dem Jahr 70 weltweit zerstreut worden sind. Ja, aber jetzt wollen wir nochmal die Linie nach diesen kleinen Exkursen festhalten. Also ab David, aber ganz besonders ab Salomo geht es traurig runter mit den 12 Stämmen. Den 10 und 2 Stämmen. Und Gott muss schließlich eingreifen. Mit Gericht. Mit Fluch. Und so kommt es 722 vor Christus. Zum Untergang des Nordreiches. Die 10 Stämme werden weggeführt in den Nordirak. Das ist das Kerngebiet von Assyrien. Das Südreich kann auch weiter existieren, weil es da wirklich auch treue Könige gab. Die taten, was recht war in den Augen des Herrn. solche, die sich orientierten an Vater David, der ein Mann nach dem, grundsätzlich gesagt, in seinem Leben ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen war. Und als Pauschalbezeichnung, ja. Und schließlich die letzten Könige nach Josia, alles gottlos. Wir haben das gesehen. Joachas, Joachim, Joachim, Zedekia, alles gottlos, furchtbar gottlos. Und so kommt es in den Jahren 606 bis 582 zu mehreren Kriegen Babylons gegen Juda. Es kommt zu 4 Wegführungen, aber das Schrecklichste war das Jahr 586 vor Christus. Das war die Hauptwegführung, die 3. von 4. Und da wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Die Stadt, das Emblem des Davidbundes, der Salomo-Tempel, dem Erdboden gleichgemacht. Und Juda wurde weggeführt nach Babylon, nach Babylonien. Das war das Ende des Königreiches der Söhne Davids. Aber das hat Gott vorausgesagt im Bund an David. Wenn deine Söhne sündigen, ich werde sie strafen. Ein furchtbares Ende. Und da sehen wir auch, das 5. Zeitalter hatte einen guten Anfang, aber dann eben eine traurige Entwicklung und schließlich ein Ende, das Gericht fordert. Aber es ist schon erstaunlich, wie das einfach nach diesem Design aufgeht durch die ganze biblische Geschichte hindurch. Und am Schluss haben wir 7 Zeitalter, nicht 6, nicht 8, sondern wirklich entsprechend der Symbolik von 7, der Zahl der Vollkommenheit. Aber ich habe das bis jetzt gar nicht angesprochen. Wenn man Bücher über Heilsgeschichte liest, dann findet man da eine etwas andere Einteilung, in manchen doch eine Übereinstimmung und dann dort wieder eine etwas andere Einteilung. Was soll man damit machen? Gar nicht viel. Es ist einfach so, die Feststellung ist da, es gibt verschiedene Zeitabschnitte in der Heilsgeschichte. Und so findet man Bücher, die sagen zum Beispiel, die Zeit in Eden, die Zeit vor dem Sündenfall, das war ein erstes Zeitalter. Und natürlich, man kann das klar abgrenzen von der Zeit nach dem Sündenfall bis zur Sintflut, ja? Und so geht das weiter. Die Einteilungen werden je nachdem gleich oder auch ein bisschen anders gemacht. Aber das Ergebnis ist, man stellt fest, es gibt unterschiedliche Zeitalter, unterschiedliche Zeiten, wo auch unterschiedliche Grundsätze gegolten haben. Aber es ist so, dass nur bei diesem Schema, das wir jetzt anschauen in diesen Tagen, geht es so perfekt auf. Wirklich mit dem Schema, ich muss jetzt das nicht mehr wiederholen, jetzt haben Sie alle das auswendig im Kopf. Ja, wir sehen es hier nochmals, dieser Aufbau, so perfekt auf. Und das ist natürlich ein Beweis, dass das wirklich Gottes Plan ist. Aber es ist nicht einfach so, dass jetzt die anderen, die sind völlig falsch, sondern die Beobachtung ist ja korrekt, dass es da verschiedene Zeitabschnitte gibt. Aber wir haben gesehen, natürlich das Zeitalter in Eden, der Unschuld, das war für sich eine Zeit. Aber wir müssen das in einem größeren Rahmen sehen, denn das ist die Zeit des Bundes und des Segens. Und mit dem Sündenfall kommt nicht ein neues Zeitalter, sondern da kommt der Niedergang, der immer schlimmer wird, bis schließlich am Schluss Fluch und Gottes Gericht kommt mit der Sintflut. Und dann kommt eine neue Zeit, wo Gott einen Bund schließt und segnet und wieder ein neues Emblem einsetzt. Und das ist das Erstaunliche, eben, wie das so perfekt aufgeht. Und ich denke, damit haben wir eine enorme Schubkraft, wenn Leute den Dispensationalismus angreifen. Die können das nicht widerlegen. Und die können auch nicht sagen, das ist konstruiert. Es ist ganz natürlich nach der Geschichte aufgebaut, nach der biblischen Geschichte. Und die können auch nicht sagen, das ist ein Zufallsergebnis. Wenn das so im Detail aufgeht. Aber die Angriffe gegen den Dispensationalismus sind sehr stark. Vor Jahren war ich an einer Pastoral eingeladen. Das war so eine Pastorenzusammenkunft in der französischen Schweiz. Und die hatten mich eingeladen, ich sollte den Standpunkt des Dispensationalismus vorstellen und ein anderer sollte den Gegenstandpunkt darlegen. Und das ging ganz freundlich und gut. Ich habe meinen Standpunkt dargelegt und dann hatte eine gewisse Zeit und dann der andere und dann durfte ich wieder und der andere auch. Und das Ergebnis war, der andere hat sich dann ein bisschen entschuldigt, der sei nicht so ein Spezialist und das sei nicht unbedingt so sein Ding. Aber ich muss sagen, ich habe dort von manchen einen Widerstand erlebt. Furchtbar. Also das habe ich selten so erfahren. Eine Ablehnung. Und was mir auch aufgefallen ist, ein Intellektualismus. Man hat das so verachtet, Dispensationalismus, das war René Basch in der französischen Schweiz. Hat er eben sehr schön diese Dinge verbreitet in Büchern, die alle Leute verstehen. Und ich habe festgestellt, oh, unter den Evangelikalen, die setzen sich ab, René Basch, das ist so einfach. Dabei war auch ein Rechtsanwalt, der hat auch was im Kopf gehabt. Aber eben, das ist so einfach so für, aber eben, wir haben schon ein höheres Niveau an Theologie und so weiter. Und das hat mich schon betroffen gemacht, dieser theologische Stolz. Übel. Und das erlebt man, wer Dispensationalismus so vertritt, der ist sowieso ein bisschen einer für die Einfachen. Gut, bleiben wir einfach und fahren wir so weiter. Aber es geht auf und das ist das Schöne.